Zen, der Podcast von Chukka Sangha.
Wir waren ja bei dem Thema die Zeichenlosigkeit verwirklichen im alltäglichen Leben und nicht in die Zeichenlosigkeit so als Konzept zu fallen, ja, sondern Zeichenlosigkeit nehmen, um im Hier und Jetzt präsent zu sein, aber ohne die Begrenzung von landschaftsartigen Konzepten, die wir uns immer machen. Ja, wir machen uns ständig Bilder und zum Schluss halten wir die Landkarte für die Wirklichkeit. Und um uns davon zu befreien, versuchen wir, in die Welt der Zeichenlosigkeit vorzustoßen, indem wir alle unsere Konzepte und Trennungen, die wir so vornehmen, beiseite zu lassen und trotzdem gleichzeitig im Hier und Jetzt und in der uns umgebenden Realität zu sein, ohne die Gedanken, das ist ein Baum oder das ist ein Strauch, sondern einfach, wir sind in dem Kontext, in dem wir uns bewegen, ohne dass wir diese Art Einordnung treffen. Das ist ein gewisses Training, was wir da brauchen, um trotzdem mit unserem jeweiligen Gegenüber in Verbindung sein zu können, ohne ihn in konzeptionelle Kästen zu tun. Ja, das ist eine Herausforderung, die wir da haben. Und die beste Lehrmeisterin im Umgang mit der Zeichenlosigkeit ist die Natur. Wer schon mal in einem Urwaldgebiet gewesen ist, der hat vielleicht die Erfahrung gemacht, dass die ganzen Formen da grün aussehen. Irre viele Blätter, unterschiedliche Formen und so weiter. Aber unser Geist kann das alles nicht zuordnen. Er kann nicht sagen, das ist eine Pinie und das ist eine Eiche und so weiter, weil in dem tropischen Urwald, in dem wir uns begegnen, da kennen wir uns nicht aus, da haben wir diese Landkarten nicht. Da müssen wir uns mit dem verbinden, so wie es auf uns zukommt. Unter Umständen wilde Tiger und Leoparden oder sowas im Gebüsch, das wir nicht einordnen können. Wir wissen auch nicht mal, welche der Pflanzen, die wir da sehen, gut für uns sind, heilsam für uns sind, essbar sind. Ja, das ist eine gewisse Naivität, die uns hilft, Vertrauen zu der Zeichenlosigkeit zu bekommen. Manchmal ist es auch so, wenn wir in der Stadt sind und das ist eine große Menschenmenge, dann ist es uns auch nicht möglich, alles einzuordnen, was wir da sehen. Ja. Da bleiben wir mit offenem Blick und ohne Einordnung bewegen wir uns in dem Meer der Mitwelt. Ja, und dafür wollte ich jetzt für meine weiteren Betrachtungen auf das Koan Nummer 36, Hikigan Roku, zu sprechen kommen. Chosa macht einen Spaziergang. Das Beispiel. Eines Tages machte Chosa einen Spaziergang. Als er zum Tor zurückkam, sagte der oberste Mönch: Osho, wo bist du herumgeschlendert? Chosa sagte: Ich komme von einem Gang durch die Hügel. Der oberste Mönch sagte: Wo bist du gewesen? Chosa sagte: Zuerst folgte ich den duftenden Gräsern. Und nun bin ich zurückgekommen auf der Spur der fallenden Blüten. Der oberste Mönch sagte: Du bist voller Frühling. Chosa sagte: Besser als der Herbsttau, der auf die Lotusblätter fällt. Setsho sagt: Danke für deine Antwort. Und dann lautet Setschos Gedicht: Die Welt ohne eine Spur von Staub. Welches Menschenauge sind nicht geöffnet? Erst den duftenden Gräsern folgend, zurückkommend auf der Suche nach fallenden Blüten. Der schlanke Reiher sitzt im Winterbaum. Ein verrückter Affe kreischt auf den uralten Höhen. Choshas ewiges Ziel. Ah. Ja, setzt euch bequem hin. Ja, heute Morgen war ich in der Stimmung, so mich so in die Natur hineinzubegeben, so innerlich, ja. Mich mit meinem Herzen zu verbinden. Ich nenne jetzt einfach mal ein paar Pflanzen mit dem Kastanienbäumen vor der Teehütte und so weiter. Aber ich habe da nicht gedacht, das ist jetzt ein Kastanienbaum, oder, sondern es war mehr so dieses, so mein Herz so öffnen in Richtung von dem Ganzen, was hier auf unserem Gelände so wächst. Ja. Da sind die verschiedensten Pflanzen, und ich bin immer wieder berührt, wenn ich daran denke, was sich hier so im Laufe der Zeit entwickelt hat, ja, weil wir den natürlichen Prozessen hier Raum geboten haben und ihnen eigene Entwicklungsmöglichkeiten gegeben haben. Als wir hier hinkamen, da war ja dieses ganze Gelände, auf dem jetzt der Tempel steht, ein abgeerntetes Maisfeld. Da ragten einige Maisstrünke heraus. Und das noch 3 Jahre lang. Hier wuchs nichts. Es war aber kein Meer des Nichts. Es war der Rest einer Agrarwüste, von der wir ein Stück übernommen hatten. Die Fruchtfolge hier auf dem Gelände war Gülle-Mais, Gülle-Mais, Gülle-Mais. Und der Boden war vollständig degradiert. Und mit diesem Gelände ging es hier los. Ich habe das ja schon öfter berichtet, wie wir versucht haben, das hier irgendwie fruchtbar zu kriegen. Also, dass wir da versucht haben, im Großmaßstab bei unserem Supermarkt Kartons zu sammeln, um die zum Mulchen zu verwenden und versucht haben, Wicken einzusehen und all sowas, Stroh und Heu auszubringen, um den Boden erstmal zu bedecken. Ja, und da ist es ja auch mal passiert, dass der Bauausschuss der Gemeinde zur Besichtigung kam, der sich interessierte, was hier für eine alternative Bodenbearbeitung stattfinden würde. Und Margaret Kennedy hat im Deutschen Haus in Steierberg einen großen Vortrag gehalten und ein Panorama von der Zukunft der Landwirtschaft da entfaltet, ja, wenn sie der Permakultur folgt. Na, jetzt wollten die das natürlich mal sehen, wollten auch mal sehen, wie das Gelände sich gestalten wird. Und die Kennedys waren dann verreist und haben gesagt, wenn die kommen, dann kannst du denen ja mal das Gelände zeigen. Und Declan hatte so einen schönen Plan gemacht, so mit Sonnenpfeilen und allem drum und dran. Und den hielt ich in der Hand. Und leider war kurz vor Ankunft des Bauausschusses in 3 Mercedesen war ein Orkan über unser Permakulturgelände rübergezogen. Und die Pappen, die ursprünglich auf dem Boden lagen, die hingen da an den Lärchen und da hinten in den Kiefern und so weiter. Das Ganze machte den Eindruck einer unkontrollierten Müllhalde. Und ich stand dann da mit dem Plan und sagte, ja, und so wird das dann eines Tages mal werden und so. Und ich sah nur, bei denen waren die Schotten runtergegangen. Und nachdem ich da meinen Bericht gegeben habe und wenig Echo gefunden habe, habe ich dann gesagt, ja, kommen Sie doch in den Lebensgarten, wir freuen uns. Wir haben da schon Kaffee und Kuchen für Sie bereitgestellt. Und da ist keiner von denen gekommen. Die sind in ihre Mercedes eingeschieden, haben die Türen knallen zugeklappt und waren weg. Und ich blieb da mit meinem Plan alleine zurück. Ja, das war natürlich ein gewisser Schock. So hatte ich mir die Begegnung mit der Natur natürlich auch nicht vorgestellt, ja, sondern ein bisschen anders halt. Ja, und na, das war der Ausgangspunkt. Natürlich hat das jetzt nicht sehr dazu beigetragen, dass unser Projekt im Dorf Steierberg irgendwie besonders akzeptiert wurde. Die Landwirte hatten überhaupt keine Meinung, in der Richtung sich zu verändern. Und der Vater von Bauer Müller, der damals der Bauer war in der Nachbarschaft, der kam dann ab und zu mal vorbei und sah dann alles voller Quecke. Und der sagte nur, das brüt ich you tot, denn helf sie den Ärger nicht. Ja, der dachte, Quecke, das ist für uns ein Ärgernis, die lässt ja nichts anderes wachsen. Ja? Hm. Permakultur sagt natürlich, Quecke, ist auch eine wunderbare Pflanze, die wir nutzen können und so weiter. Und sie hat halt sehr empfindliche Wurzeln und wenn man sie stört, dann wird sie besonders kräftig und so. Besser, man pflanzt da Kartoffeln rein und wenn die Quecke dann beschattet wird, dann zieht sie sich zurück und so. Das waren so unsere Vorstellungen. Der immer, das brüt ich sie tot, ja. Und das ist ja hier das Credo unserer umgebenden Landwirtschaft. Ja. Da werden alle anderen Pflanzen da eben mit Glyphosat und so weiter totgespritzt. Ja. Gut, wir haben jetzt hier einen anderen Weg eingeschlagen und Was mich daran so berührt, ist, was alles auf so einem Gelände von alleine sich entfaltet. Ich meine, wir fahren da so ein bisschen durch mit dem blauen Schaf oder wie auch immer, ja, und mähen da so das Gras, sodass man da ohne Zeckenbisse durchgehen kann. Aber eigentlich versuchen wir nicht, hier großartig Einfluss zu nehmen und die Pflanzen sozusagen in Reihe und Glied hinzubringen, wie das anderswo der Fall ist. Und neulich hatten wir eine Herausforderung, weil wir ja 3 Bäume, die hier vorne standen, gefällt haben, weil wir sonst das Dach nicht wirklich gut erneuern können. Und da haben wir einfach eine Zeremonie gemacht für die Bäume. Ein paar Tage vor der Fällung haben wir uns mit einer Gruppe so drumherum gestellt und Lieder gesungen, Tall Trees, Warm Fires und so weiter, und haben uns bei den Bäumen bedankt dafür, dass sie uns 30 Jahre lang hier zum Beispiel Schatten gespendet haben, die Luft befeuchtet haben, das Klima verbessert haben. Bäume sind ja Wasserpumpen, die täglich 150 Liter in die Umgebung abgeben für die anderen Mitgeschöpfe. Kurz und gut, wir hatten viele Punkte der Dankbarkeit diesen 3 Bäumen gegenüber. Und wir haben uns so richtig von ihnen verabschiedet. Wir haben sie in unser Herz aufgenommen, als Mitgeschöpfe, mit denen wir hier viele Jahre zu tun gehabt haben. Ja, ja, und ich bin auch ganz berührt zu sehen, wie jetzt mit den Baumstümpfen umgegangen wurde. Dass da ein Buddha draufsteht auf dem einen und dass da so Steine draufgelegt wurden. Alles für mich so Zeichen der Verbundenheit. Naja, und natürlich liegen die Stämme da hinten in unserem großen Holzlager und sollen eines Tages mal hier unseren Ofen heizen. Jedenfalls haben wir es nicht einfach so gemacht. Kettensäge raus, anschalten, weg damit. Ja. Es war schön, dass wir uns das gegönnt haben, diese kleine Zeremonie. Und ja, ich bemerke so in mir selber, dass ich so eine gewisse Empfindlichkeit in mir entwickelt habe, was so den Umgang mit der Natur und den kleinen Lebewesen angeht, dass ich schon von Anfang an mehr so in einen mitfühlenden Kontakt komme. Und dieser mitfühlende Kontakt, der ist irgendwie Ausdruck der Zeichenlosigkeit. Da spielt jetzt nicht die Blattform die Hauptrolle, Schmeier Seite 1 bis 7, sondern das lebendige Leben, was durch die Pflanzen zu mir herüberscheint und was ich irgendwie versuche zurückzuspiegeln. Ja. Naja, und hier in diesem Chor, da finde ich, da kommt das auch sehr zum Ausdruck, der Chosha, der ist einfach losgegangen aus seinem Tempel raus, Richtung Hügel. Und ja, der Chiki fragt dann, wo bist du gewesen? Und er ist nicht irgendwo gewesen mit einem Ziel, sondern er ist absichtslos gegangen nämlich in intuitiven Kontakt mit der Landschaft, eben im Modus der Zeichenlosigkeit. Natürlich hat er die Blätter und die Blüten und die Gräser und all das gesehen, aber er hat es nicht gesehen als, hier müsste mal Unkraut gerupft werden und da könnte man doch mal ein bisschen Heu machen und so weiter, sondern er hat das so als Kontakt mit den Botschaftern des gesamten Universums erlebt. Die duftenden Gräser, die fallenden Blüten, das ist mit der ganzen Schönheit in Verbindung gewesen. Auf eine kindliche Art und Weise ist er da unterwegs gewesen, ja. Womöglich hat er so ein bisschen noch rumgetollt da in der Natur. Ne? Auf jeden Fall war er ohne dieses zweckhafte Denken, mit dem wir sonst oft unterwegs sind, war er nicht im Bunde. Deshalb sagte der oberste Mönch auch, du bist voller Frühling. Ja, also du hast das alles aufgenommen. Du bist jetzt diese Gräser, du bist diese Blüten, du bist diese Hügel. Ich spüre das, dass das in dir alles lebendig ist. Und das gefällt mir. Chosa sagte dann noch, besser als der Herbsttau, der auf die Lotusblätter fällt. Das ist eine Anspielung auf die anderen Jahreszeiten. Und das, was er halt gemacht hatte, war, wenn man so will, Samadhi des Spazierengehens, Samadhi des Schauens, Samadhi des Einatmens von Düften, Samadhi des persönlichen Frühlingsfestes feiern. Naja, und da im Herbsttau, da wird es wieder kalt. Und Setsho sagt das ja, der schlanke Reiher sitzt im Winterbaum. Also der sieht schon, dass es halt auch den Winter gibt. Aber auch den Winter kann man mit zeichenlosem Blick begegnen. Naja, kurz und gut. Ich will auch nicht zu viel von mir reden, aber trotzdem so ein bisschen noch. Ich habe ja da so einen kleinen Garten und Björn und Matthias, die haben gestern sich wieder Plätze im 33. Tushita-Himmel verdient, weil sie da meinen Garten pflanzen, die da auf die Straße rauswachsen, ja. Und ein Stein des Anstoßes sind leider. Die haben sie jetzt auf Linie gebracht. Ja, das heißt, also, jetzt kann man da am Gartenzaun entlang gehen, ohne sich an irgendeinem Ast zu stoßen und so. Der Müllwagen kann auch wieder da lang fahren und auch Kinder, die plötzlich aus den Seitenwegen rauskommen, kann man wahrscheinlich besser sehen und so. Und ich bin den beiden sehr dankbar. Ich bin auch dankbar, dass ich nicht selber Hand anlegen musste, sondern dass ihr das für mich gemacht habt. Ja, weil ich so einen Respekt vor den Pflanzen in meinem winzigen Garten habe. Ich meine, Tanja und Bien, die schleichen da ja auch durch die Büsche, um da zu meiner Hütte zu kommen. Und ich weiß nicht, ob sie den Garten wirklich als schön erleben können. Auf jeden Fall, mir geht es so, für mich ist der wie so eine Wundertüte. Ja? Ach, plötzlich, aus unerfindlichen Gründen, erscheinen da Schneeglöckchen, Anemonen, Storchschnabel, Tulpen, alle möglichen wunderschönen Blumenpflanzen, einschließlich gelben Schöllkraut und was weiß ich nicht allem. Und dann werden da Beeren reif, ja. Sophie und ich haben da gerade noch rechtzeitig die letzten Johannisbeeren geerntet und die Josterbeeren. Aber was mich eben am meisten beeindruckt, ist, wie dieser Garten der notgedrungen sich selbst überlassen ist, weil ich eben nicht die Zeit mir genommen habe bisher, außer mir die Schönheit anzugucken. Aber so pflegerische Maßnahmen, das haben meine Nachbarn schon öfter angesprochen. Die fallen mir irgendwie schwer. Und ich freue mich halt, wenn da der Wein auf die Pergola raufgeht und plötzlich kommen da aus dem Wein 50 gelbe Rosenblüten raus, ja. Unerwarteterweise. Und so passieren da ständig irgendwelche Wunder, ja. Es ist nicht so ein Gartenplan ersichtlich, nachdem das passiert, aber es passiert einfach. Ja, es berührt mich immer, wenn ich das sehe, wie schön es von alleine geschieht, wenn man den Pflanzen so Raum lässt. Was sie da für Wunder anrichten. Und so ähnlich geht es mir auch in Kanada, wo ich ja demnächst hinfahre. Und da war auch so, als mein Vater mir dieses Gelände übertragen hat, da war das alles clear cut. Clear cut heißt Mondlandschaft. Alles wird abgehauen. Also was da wächst, ist weg. Und zwar auf riesigen Flächen. Plötzlich keine Bäume mehr, keine Büsche, gar nichts. Nur der nackte Boden, ja. Und als mein Vater mir das übertragen hat, da hatte ich eher so depressive Zustände und dachte, zu meinen Lebzeiten wird da ja wohl nichts mehr hochkommen. Ja. Und 12 Jahre später war ich erstaunt, dass da so ein schöner Mischwald anfing zu wachsen. Ich dachte, das ist ja unglaublich, das ist ja wie Permakultur. Man macht nichts und der Wald fängt an zu wachsen. Ja. Und zwischendurch Wasserflächen und was weiß ich nicht. Schilf, Ried, alles Mögliche. Also kein Reih- und Gliedwald, sondern eben wie der Natur sich den Raum zurückholt. Dann sagte mein Bruder, warum baust du nicht endlich mal dein Haus hin? Ja? Ich helfe dir auch. Such dir doch mal einen schönen Platz aus. Und dann bin ich da auf diesem Gelände rumgegangen und war viel nachts unterwegs, um so einen schönen Platz zu erfüllen. Und da gab es einen größeren Teich, da ging es ein bisschen höher. Und dann dachte ich, ja, da könnte ich doch einen Weg hin bahnen. Dann sitze ich so in der Mitte von dem Gelände und kann mir das alles anschauen. Da habe ich meinem Bruder gesagt, guck mal, hier wollte ich den Bauplatz machen. Sagt er, du bist verrückt. Denk doch mal daran, dass du auch mal im Winter da bist und da kann dich doch kein Schneeflug und nichts erreichen. Ja? Musst du erst mal 600 Meter da auf diesen komischen Tiefschneeschieren gehen. Ja? So wie die Inuit, ja, die haben solche Schneeschuhe, mit denen man dann auch im tiefsten Winter noch zur Hauptstraße durchstoßen kann. Und ich sagte, Bruderherz, dieser Platz, der spricht mich einfach enorm an. Und Ich würde mich freuen, wenn du bereit bist, auch an dem Platz mit mir das Haus da zu bauen. Da war er einverstanden. Und dann haben wir dieses schöne Blockhaus da gebaut. Und wir hatten den sozusagen unausgestatteten Rohbau so fertig. Und dann bin ich wieder nach Deutschland und dann rief er mich später an und sagte, du, ich habe in deinem Haus so große Sägemehlhaufen gesehen. Meine schlimmsten Befürchtungen scheinen wahr geworden zu sein. In deinem Haus sind Termitenameisen. Wenn wir nichts unternehmen, werden die das Haus in 2-3 Jahren abgebaut haben. Die sind nämlich sehr gute Waldarbeiter, Recycling-Experten. Naja, ich dachte, das gucke ich mir mal an. Und als er hinkam, war ich auch entsetzt, ja, überall solche Haufen. Das war schon mal so ein großer Teil des Dachinnenbereichs, der da von denen geklärt worden war, weil die nämlich da sich ausbreiten wollten mit ihrem Nest. Ja. Und ich war da wirklich verzweifelt, wusste nicht, was ich machen sollte. Ja. Mein Bruder sagt, hier Löcher überall reinbohren und dann Home Defense, ein starkes Insektizid, ja. Und dazu konnte ich mich irgendwie nicht so entschließen, weil ja meine Kinder sollten da ja auch wohnen unter dem Dach. Home Defense, ja. Naja, ein bisschen Home Defense haben wir auch gemacht. Und andere haben mir gesagt, steh mit dem Staubsauger Tag und Nacht da, wo die Ameisen ankommen, saug die alle auf. Und dann verbrennen diese Staubsaugerbeutel im Feuer. Dann wirst du sie allmählich loswerden. Ja? Habe ich gemacht, gar nichts. Die kamen da immer wieder angequollen und so weiter. Dann dachte ich, ich muss hier mal die Profis ran. Angerufen bei so einer Art Kammerjägerfirma. Ja? Und dann sagten die, ja, worum geht's denn da? Ich sag, um Carpenter Ants. Carpenter? Nein, keine Zeit. Ja, und der Grund, warum die dann bei Carpenter Nein sagen, liegt darin, dass die Carpenters, das sind wirklich super gut organisierte, kluge Tiere. Die haben auf so 300 mal 300 Metern ungefähr 60 Kolonien, die alle miteinander in Verbindung stehen. Und wenn man da an einer Stelle die Carpenter da absaugt, wie ich das gemacht habe, dann sagen die, hallo Jungs, kommt mal hier rüber, hier ist was frei geworden. Dann sind die wieder da, ja. Ich war echt verzweifelt, ich habe sogar eine Waldbrandimitation im Dachgeschoss gemacht, indem ich Zweige der umgebenden Bäume abgeschnitten habe und die in so einem großen Tongefäß, in so einem Schwelbrand verbrannt habe. Und ich hatte auch vor dem Haus so einen Feuerplatz, wo noch ein bisschen Asche war. Dann sah ich, wie die Ameisen da runtergegangen sind, sich angeguckt haben, ist das Feuer da aus oder nicht? Und dann waren die völlig unerschüttert. Das hat die überhaupt nicht irgendwie beeindruckt. Ja, nachdem ich nach 3 Tagen dieses furchtbare Feuer im Dachgeschoss dann endlich beendet habe, waren sie wieder quicklebendig da. Ja, ihr lacht, aber die Wände von meinem Wohnzimmer waren zeitweise schwarz von Ameisen, ja. Und diese Carpenter, die sind größer als unsere große Waldameise. Ja. so richtige Rammböcke darunter, ja, die Arbeiter von denen, die haben Geköpfe, große Beißzangen. Und ich hatte dann gedacht, ich verbaue denen mal die Wege, habe die Gänge zugesprüht mit PU-Schaum. Ja. Eine Nacht hatten die einen Parallelgang hochgezogen. Ja. Also man konnte richtig die Natur am Arbeiten sehen, wenn sie entschlossen ist, irgendwas zu haben. Naja, also ihr kennt ja schon das Ende vom Lied. Ich habe dann meinen Freund Paul, meinen schamanischen Lehrer in Kanada, gebeten, mich zu unterstützen. Und dann kam er das erste Mal angereist mit seiner ganzen Familie, Frau, zwei Kindern, mehrere Trommeln. Und dann kam die da zu mir ins Wohnzimmer. Und ich hatte vorher noch versucht, alles wegzusaugen, weil ich dachte, das mache ich jetzt noch einmal, so eine Missetat. Und dann wollen wir es mal dem Schamanischen anvertrauen. Und er kam da rein, alles schwarz. Und er sagte, oh, it's like Star Wars. I wish I don't see this video anymore in the near future. Ja. Dann haben die da getrommelt und so und naja, und Eva und ich, wir haben uns so innerlich ein bisschen beruhigt wegen der Trommeln. Ne? Die haben so auf unsere Aufgeregtheit eingewirkt mit der Trommel und vielleicht auch auf die Ameisen. Auf jeden Fall haben wir dann gedacht, okay, das wird jetzt sicher besser werden. Kam nächstes Jahr wieder, alles wieder voll. Ja. Ich dachte, was mache ich bloß? Da habe ich Paul angerufen. Paul, kannst du bitte nochmal zum Trommeln kommen? Und da hat er zu mir gesagt, sag mal, hast du schon mal mit der Route dein Haus da untersucht, wie die geomantischen Verhältnisse da sind? Du musst mal sehen, was da für Energien sind. Und er hat mir so gezeigt mit seiner Route, wie er das gemacht hat. Ne? Und die schlägt dann aus. Was Teufel. Ich sage, Paul, kannst du bitte vorbeikommen? Das bei meinem Haus machen. Ich traue mich nicht. Nachher finde ich da gar nicht die entsprechenden Wasseradern und so, die man finden muss. Und dann kam er. Und dann hat er da erstmal 20 Minuten lang ist er da ums Haus gegangen. Mit seiner geomantischen Route. Und ich hörte immer nur, wie er da mit seinen Stiefeln da so Linien und im Boden so scharte und so. Dann hat er mich nach 20 Minuten gerufen und sagte, ich bin erstaunt, du hattest hier 43 Hektar, wo du dein Haus hättest hinbauen können. Und wo hast du es hingebaut? Das Haus liegt auf einer totalen Leyline von Ost nach West. Und wenn Vollmond ist, dann ist das ganze Haus von dieser Leyline ausgefüllt. Und dann kommen da noch verschiedene Kreuzungen dazu. Die Ameisen wären schön blöd, wenn sie hier ausziehen würden. Das sind ja die idealen Wohnverhältnisse für die hier. Und als ich ihn abgeholt habe, da hat er gesagt, ja, man kann ja so ein kleines Metallstäbchen oder sowas in den Weg legen. Dann mögen die da nicht weiter drüber gehen. Und hat mir das gezeigt, bei seinem Haus hat er da so einen kleinen Stab da so in der Nähe vom Eingang vergraben. Also dachte ich, naja, so ein Stäbchen, das kriegen wir schon hin. Aber nachdem er da seine Diagnose gestellt hat, sagte er, komm, wir fahren in den Baumarkt. Wir müssen das ganze Haus mit Moniereisen abstellen, ja, ringsrum, um die Erdstrahlung umzuleiten. Ja, das haben wir dann gemacht. Und dann sagt er, ja, okay, ich werde jetzt noch beten. Und dann hat er noch mal 20 Minuten Zeit genommen. Und dann hörte ich ihn, wie er da gebetet hat. Ich konnte es nicht so richtig verstehen, war teils indianisch und so. Aber immer wieder hörte ich mal Buffalo und sonst was. Ich konnte da keine Buffalos sehen, ja. Aber er, the Buffalo, the Buffalo und so weiter. Ja. Kurz und gut, als er dann mit seinem Gebet durch war, habe ich gesagt, Paul, könnten wir jetzt vielleicht noch mal so trommeln und so. Sagt er, das ist nicht nötig. I spoke to the holy ones of the ants. Ich habe mit den Devas der Ameisen gesprochen. Die haben versprochen, dass die Ameisen da in 2 Tagen ausgezogen sind. Na, das soll mal ein normaler europäischer Geist verdauen. In 2 Tagen ausziehen. Wo ich da stundenlang mit dem Staubsauger, ja, Tausende da eingesaugt habe und nichts hat sich da verändert. Und dann tatsächlich in den nächsten 2 Tagen sind die in breiten Strömen aus meinem Haus ausgezogen, über das Deck, an den Deckpfeilern runter. Für immer. Das hat mich sprachlos gemacht. Wie man, wenn man andere Zeichen im Kopf hat als wir, ne? Wir haben ja da Carpenter Ants, dicker Kopf, Domestos, Home Defense. Das sind so unsere Bilder da. Und der hat halt, ja, Mitgeschöpfe, mit denen man reden kann. Ja. Wie mit allem im Universum. Er hat mir dann auch gezeigt, wie man betet, ja. Dass man, wen man einlädt dazu, von seinem Herzen her, wie man Verbindung herstellt. Also das hat mich tief beeindruckt. Und die Ameisen sind nicht wiedergekommen. Und mein Bruder sagte, ey, hier dein Ameisenflüsterer kann nicht mal bei mir vorbeikommen. Ich habe da auch Ameisen am Haus. Ja, ja, und das ist für mich so eine überraschende Erfahrung gewesen. Aber wir haben hier im Kleinen auch schon solche Erfahrungen gemacht. Also wir machen ja da morgens immer unsere Teezeremonie in der Küchenhütte, ja. Und als Dieter da das erste Mal die Teezeremonie wieder machen wollte, da war der ganze, die ganzen Tatamis waren voll mit Ameisen und so 2 dicke Straßen durch den Raum, ja. Und er hat sich hingesetzt und hat da Hanya Shinyo rezitiert. Ich wusste gar nicht, dass das so ein Ameisenlied ist, was die so verstehen. Und dann hat er seine Teesachen da ausgebreitet. Und siehe da, die Ameisen haben sich diskret zurückgezogen. Nur noch so ein kleiner Gang, wo sie da lang liefen, ja. Aber unsere Tatamis und wo unsere Teezeremonie stattfand, die war frei, nur ab und zu kamen mal so 2 Beobachter vorbei, haben geguckt, was wir so machen, aber konnten das machen. Und Ute, die jetzt den Tee gegeben hat, die hat an diese Erfahrung angeknüpft und sagt, ja, genau, du hast auch was rezitiert. Ne? Kansion hat sie rezitiert. Das verstehen die auch. Ja, und das ist eben so beeindruckend, dass wir noch andere Möglichkeiten haben, uns mit unseren Mitgeschöpfen zu verbinden. Und meine Überzeugung ist sowieso, dass unsere Mitwelt sich nicht feindlich organisiert gegeneinander, sondern dass die mehr so nach dem Prinzip funktioniert, jeder hat so seine Sphäre und das wird auch respektiert von den anderen. Und auf diese Weise kommt so ein komplexes, multidiverses Pflanzen- und Tierleben zustande. Ja. Und wir Menschen haben da immer die Vorstellung, wir müssen da ordnend eingreifen. Leider. Und ich bin da jetzt sehr zurückhaltend geworden. Ja. Wenn ich da irgendwas rumlaufen sehe, dann denke ich nicht, wo ist die Fliegenklatsche, sondern ich schaue mir das an und versuche das irgendwie in mein Herz aufzunehmen, was da rumläuft. Außer die Zecken. Na gut, ein paar Ausnahmen sind auch nötig. Ja, und der Chosa, der uns hier so milde und naturverbunden und im guten Kontakt mit den Mitgeschöpfen erscheint, der an anderer Stelle, da ist er auch mal so massiv aufgetreten. Also Kyosan war einer seiner Schüler und im Shumon Katosho ist berichtet, eines Abends genoss Chosa mit Kyosan das Mondlicht. Dieser sagte, jeder hat dieses eine Ding, weiß aber nicht, wie er es benutzen soll. Gemeint ist die Leerheit, ne? Also, oder die Buddha-Natur, ja. Und da sagt dann Chosa, ja, vielleicht sollte ich dich mal einstellen, damit du es benutzt. Und Kyosan sagt, versuch's mal. Und daraufhin gab ihm Kyosan einen wahnsinnigen Tritt in den Hintern. Trampelte anschließend noch auf ihm rum. Und der sagte nur, Onkelchen, Onkelchen. Also der war der Dharma-Onkel von ihm. Onkelchen, Onkelchen. Ach, man muss sich ja einen wilden Tiger nennen. So viel Power, wie du da hast, ja. Und das wurde dann der Spitzname von Chosha, ja. Der wilde Tiger. Also das war ein anderer Aspekt von ihm. Der konnte auch krass auftreten. Und der hat dann nicht immer Silberseife gekaut, sondern auch manchmal, wenn es sein musste, von der Zen-Barmherzigkeit anderer Art Gebrauch gemacht, ja. Ja, das wollte ich hier noch anfügen. Und er hat auch darüber hinaus eine wunderbare Lehre hinterlassen. Er sagte nämlich, das gesamte Universum ist dein Auge. Das gesamte Universum ist dein ganzer Körper. Das gesamte Universum ist in deinem eigenen Leuchten. Im gesamten Universum gibt es niemanden, der nicht du selbst bist. Ich wiederhole, was ich dir immer wieder sage. Alle Buddhas der drei Welten und alle fühlenden Wesen im Dharma-Tattoo sind das Licht der großen inneren Weisheit. Hi.
Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.